aus meiner Sicht ist es auch so ein bisschen, ich glaube, wir packen das Problem eigentlich von der falschen Seite an. Also es geht immer um Schadenminimierung. Wenn wir uns Nachhaltigkeit anschauen, geht es immer um Schadenminimieren, um Unternehmen zur Verantwortung zu zwingen. Und gleichzeitig ist es eben so, dass wir in der Preispolitik, in der Steuerpolitik eben darauf gar nicht achten. Das heißt, das Problem ist doch eigentlich, dass ein Produkt, was in der Herstellung der Gesellschaft was Gutes tut, ja, oder deutlich weniger Schaden anrichtet. Das sollte doch hinterher im Regal, wenn es da steht, das günstigere Produkt sein.
Herzlich willkommen bei Fair Fashion Talk, dem Podcast, der sich nicht nur mit nachhaltiger Mode und der Zukunft der Modeindustrie beschäftigt, sondern auch spannende Themen rund um andere nachhaltige Produkte und Innovationen beleuchtet, die unsere Welt ein Stück besser machen. Ich bin Sabine Pausen, dein Host, und seit 2021 lade ich dich ein, mit mir auf eine Reise zu mehr Bewusstsein und Verantwortung zu gehen. In diesem Podcast sprechen wir unter anderem über die Herausforderungen, Entwicklungen und Chancen der Modebranche, stellen inspirierende Projekte vor und zeigen, wie wir durch bewusste Kaufentscheidungen einen Unterschied machen können. Ganz gleich, ob du gerade erst in das Thema einsteigst oder schon ein echter Profi bist. Hier gibt es interessante Einblicke und neue Perspektiven. Freu dich auf intensive Gespräche mit ExpertInnen und faszinierende Geschichten und lass uns gemeinsam einen Blick auf die Mode von morgen werfen. Fair, nachhaltiger und verantwortungsbewusster. Mein Ziel ist es, dich zu inspirieren, zu motivieren und dir wertvolle Impulse zu geben. Was passiert, wenn man ein Produkt radikal neu denkt? Nicht aus einem Businessplan heraus, sondern aus dem Wunsch, den eigenen Kindern etwas Besseres zu ermöglichen. Heute zu Gast ist Anna Jona, Mitgründerin von Whiteling Shoes. Gemeinsam mit ihrem Mann, einem Sporttherapeuten, hat sie 2015 begonnen, Schuhe zu entwickeln, die natürliche Bewegung fördern und den Körper nicht einschränken. Was als persönliche Lösung begann, ist heute eine Marke, die für gesunde Füße, Barfußschuhe und ein konsequent minimalistisches Design steht. Inspiriert von der Idee, nur das zu nutzen, was wirklich notwendig ist. Anna erzählt, warum sich ein Whiteling-Schuh eher wie ein Handschuh anfühlen soll, als wie ein starrer Klotz. Mit extrem flexiblen Sohlen, viel Platz für den Fuß und so wenig Material wie möglich. Doch es geht um mehr als Produktdesign. Wir sprechen darüber, warum echte Nachhaltigkeit oft viel tiefer in der Lieferkette beginnt, als wir denken. Über regionale Partnerschaften, Wolle aus Deutschland und den Anspruch, Materialien bis zu ihrem Ursprung zu verstehen. Und darüber, warum Nachhaltigkeit für Whiteling nicht bei Zertifikaten endet, sondern dort anfängt, wo Wirkung entsteht. Außerdem geht es um Kreislaufwirtschaft, Recycling, Qualität und Langlebigkeit, aber auch um die Realität dahinter. Globale Lieferketten, Produktion in Europa und Asien, Innovationsdruck und die Frage, warum nachhaltiges Wirtschaften heute oft noch ein Nachteil im Wettbewerb ist. Ein Gespräch über Gesundheit, Unternehmertum und Verantwortung und darüber, wie man nicht nur Produkte anders gestaltet, sondern beginnt, Wirtschaft grundsätzlich neu zu denken. Viel Spaß mit dieser Folge.
Guten Morgen, Anna. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast.
Hallo Sabine, danke dir für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Und dann starten wir einfach mal wieder so, dass du dich erst einmal vorstellst, wer du bist und was du so machst.
Genau, ich bin Anna, 48 mittlerweile, Mutter von 3 Kindern. Ich habe 2015 zusammen mit meinem Mann das Unternehmen Wildling gegründet. Wir haben das damals für die eigenen Kinder gemacht. Wir wollten Schuhe entwickeln, mit denen die ganz natürlich weiterlaufen können. Und daraus ist dann eine sehr spannende Geschichte geworden für uns. Wir haben sehr schnell Schuhe eben für die ganze Familie entwickelt, sind jetzt mittlerweile fast 11 Jahre am Markt. Und ja, es war eine sehr, sehr spannende unternehmerische Reise bis hierher.
Das glaube ich und wird es wahrscheinlich auch noch weiterhin sein. Wie würdest du denn Whiteling beschreiben, wie sie sich unterscheidet zu einer ganz normalen klassischen Schuhmarke? Was ist das Besondere daran?
Genau, also einmal ist es das Konzept. Wir versuchen wirklich alles wegzulassen an diesem Schuh, was nicht wirklich gebraucht wird. Alles wegzulassen, was in irgendeiner Form den Fuß einengen kann, stören kann. Alles wegzulassen, was dich dabei stört, den Boden unter den Füßen zu spüren. Das heißt, wir haben eine ganz, ganz dünne, flexible Sohle. Wir haben sehr viel Platz für den Fuß. Sehr wenige Materialien. Das ist ein sehr minimalistisches Design. Und wir achten eben auch sehr darauf, welche Art von Materialien wir einsetzen. Einmal, um ein wirklich sehr gutes Fußklima zu erzeugen, sehr komfortablen Schuh, aber auch, weil wir glauben, dass daran der größte Hebel liegt, eben für Nachhaltigkeit.
Du sagst es jetzt auch mit dem Fußbett und so. Habt ihr da auch irgendwie Vorerfahrung oder Kenntnisse? Stelle ich mir jetzt mal so vor, ob man da irgendwie orthopädische Kenntnisse für haben muss oder habt ihr da jemanden hinzugezogen, der Experte oder Expertin da drin ist?
Also mein Mann ist Sporttherapeut, das heißt, er ist sehr spezialisiert auf Bewegungsabläufe, hat sich das auch immer sehr genau angeschaut, also wie läuft ein Mensch, hat sich sehr viel damit beschäftigt, auch bevor wir die Firma gegründet haben, mit diesem Thema ganz natürlich zu gehen, ganz natürlich zu joggen, hatte da auch Kurse, die er gegeben hat. Und dann haben wir, unsere Kinder sind halt auch aus dem Grund fast komplett barfuß aufgewachsen, weil er gesagt hat, das ist das Gesündeste, was man machen kann. Dieser Bodenkontakt gibt unheimlich viel Sicherheit und diese natürliche Bewegung ist eben auch sehr effizient. Also unsere Kinder waren tatsächlich extrem fit, muss ich sagen. Genau, Schuhwerk kann das durchaus stören. Also man hat eine dickere Sohle drunter, man hat einen Absatz hinten dran, man unterstützt den Fuß und man tut der Natur, dem Bewegungsablauf damit nichts Gutes. Also man verändert wirklich den Bewegungsablauf. Das kann zu auch großen Problemen und Schmerzen führen. Man verändert die Fußform, also der Fuß ist sehr formbar und man schwächt die Muskulatur. All dies führt eben dazu, dass wir... Also Füße tragen uns ja durchs ganze Leben und wenn wir die von Anfang an in irgendeiner Form anfangen einzuschränken, die Muskeln zu schwächen oder auch die Gangart zu verändern, dann können daraus sehr viele gesundheitliche Probleme entstehen tatsächlich hinterher.
Ja, Füße haben echt schon eine recht große Aufgabe, ne? Also sie müssen uns ja komplett irgendwie tragen und halten. Und ich merke das tatsächlich auch. Je nachdem, was für Schuhe ich so anhabe, merke ich es in meinen Knien. Dann auch irgendwie so die Weiterwirkung Richtung Hüfte. Also das finde ich schon echt krass. Also wird dann auch mit dem Alter wahrscheinlich auch immer schlimmer. Aber man merkt es auf jeden Fall, finde ich, was man für Schuhe anzieht oder was man für Schuhe trägt.
Ja, und das ist total spannend, weil also wenn du mit Menschen dann so in unserem Alter sprichst, dann kommt so dieses, genau, das kann ich nachvollziehen. Hier zwickt's, da zwackt's. Klar, 20-Jährige haben da irgendwie keinen Vertrag mit, aber tatsächlich kannst du die ersten Verformungen schon im Kindergartenalter feststellen. Also ab dem Moment, wo feste Schuhe getragen werden, kann man erste Anzeichen davon ablesen. Das heißt, es ist wirklich ja sehr wichtig, dass wir diesen Füßen, die so viel mitmachen, auch zum richtigen Zeitpunkt Beachtung schenken und ihnen was Gutes tun.
Ja, auf jeden Fall. Das prägt schon sehr, sehr früh. Das glaube ich auch. Und du hattest auch von gleich am Anfang gesagt, ihr habt auch oder lasst auch Sachen weg, die ihr halt nicht für notwendig empfindet. Was sind das noch vielleicht für Sachen oder Komponenten an einem Schuh?
Also wenn du so einen Schuh auseinander nimmst, dann besteht er aus unglaublich vielen Materialien. Das ist eben nicht nur das Material, was du innen siehst und was außen drumherum ist und die Sohle, sondern sind dazwischen, dann hast du noch ein Fußbett mit drin, dann hast du Schaumstoffe mit drin, dann hast du Polsterungen hier und nochmal kleine Spielereien da, auch jetzt aus einem modischen Aspekt. Und wir haben uns eben angeschaut, okay, du brauchst eine Sohle unter dem Fuß. Du musst geschützt werden vor Elementen in gewisser Form. Du musst geschützt werden vor Verletzungen. Ansonsten sollte ein Schuh aus unserer Sicht eigentlich sich mehr anfühlen wie ein Handschuh und nicht wie so ein Klotz, den man sich unter den Fuß schnallt. Und das war das Bild, mit dem wir damals losgelaufen sind, nachdem wir Materialien ausgewählt haben, nachdem wir die Sohle designt haben. Also wirklich einfach wegzunehmen, wegzulassen, was es nicht braucht und nur noch dazulassen, was wirklich notwendig ist, damit es gut sitzt und damit du eben geschützt bist. Und genau, wir haben deswegen sogar, ja, wir haben ja eine Sohle, die nicht ganz geschlossen ist. Also das ist ja quasi Wildlings Markenzeichen, die Gap Sole nennen wir die, die unten drunter eine Lücke hat, sodass die Sohle wirklich auch insgesamt nochmal sehr viel flexibler ist, als das eine andere, ebenfalls von mir aus dünne Sohle sein kann.
Also da ist dann ein Loch in der Sohle oder, okay, muss ich gestehen, habe ich jetzt auch noch gar nicht mehr angeguckt, persönlich. Ach, okay, ja, dann muss ich da doch mal im Weg genauer hinschauen.
Genau, also wir haben quasi, wir haben einen Fuß genommen, haben den auf ein Blatt Papier gestellt und haben gesagt, okay, wo berührt jetzt der Fuß den Boden? Das sind die Punkte, die natürlich geschützt werden müssen, auch vor Abrieb. Kannst ja auch nicht nur einfach irgendein Material drunter schnallen. Und alles andere kann eigentlich wegbleiben. Also es ist wirklich, das Design ist entstanden durch, okay, was können wir alles weglassen? Genau, und dann sind wir so zu diesem, ne, wirklich sehr kompromisslosen Minimum gekommen an Schuh, was es jetzt heute noch ist.
Ja, ja super. Ja, das passt ja auch eigentlich zu allen. Ne? Also wirklich nur ja, Minimum an ja, Kriterien oder Komponenten halt einsetzen, um halt einfach auch die Ressourcen dann zu schonen. Ne? Also ich denke mal, da legt ihr wahrscheinlich auch großen Wert mit Sicherheit drauf. Und Richtung Materialien, Anna, wie wählt ihr die aus oder habt ihr da bevorzugte Materialien, die ihr immer wieder gerne einsetzt?
Wir haben uns angeschaut, in der Natur gibt es sehr viele unterschiedliche Materialien, die alle unterschiedlichen Zwecken dienen. Also ein Schaf hat Wolle, um es, ne, gegen die Elemente zu schützen, gegen Kälte, gegen Nässe, auch gegen zu viel Sonne unter anderem. Dann gibt es Faserstoffe aus, also Textil aus dem Pflanzenbereich, wie Leinen. Das hat einen ganz bestimmte Charakteristik. Es ist oft eher kühlend. Baumwolle kann man zu sehr, sehr stabilen Stoffen verweben. Papier ist extrem leicht, wenn es, ne, in ganz dünne Fäden geschnitten wird, also so eine Art Seidenpapier, sehr atmungsaktiv, wird schnell nass, aber eben auch nicht kühl, wenn es nass ist und so weiter. Also das heißt, jeder Stoff hat seine eigene Geschichte, auch seine eigene Fertigungsgeschichte, Herstellungsgeschichte, seine eigenen Eigenschaften, die wir uns dann zunutze gemacht haben. Das heißt, wir setzen im Winter zum Beispiel relativ viel Wolle ein, haben dann natürlich auch immer geschaut, wo kommt das denn eigentlich her? Und haben dann gemerkt, wenn wir weiter zurückgehen, also quasi an den Ursprung des Materials, wo entsteht das Material, wo wird es quasi geerntet oder, ne, wo kommt es her, dass wir da auch den größten Hebel für Nachhaltigkeit haben. Das heißt, wir haben Materialien mit Geschichte, die einen bestimmten, ne, persönliche Eigenschaften, Charakteristiken mitbringen, die wir uns zunutze machen, und wo wir eben sehr, sehr tief reingehen in die Lieferkette, um sicherzustellen, dass das auch ein gutes Material ist, was wir da nutzen und dass wir hoffentlich sogar nicht nur Schaden minimieren können, sondern einen positiven Einfluss nehmen können.
Schaut ihr da auch eigentlich so nach Zertifizierungen? Wählt ihr danach auch Materialien aus oder auch eure Produktionsstätten? Das wäre gleich so der nächste Sprung eigentlich, so wo ihr produzieren lasst. Würde mich auch da mal interessieren.
Also bei den Materialien ist es oft so, also Zertifizierungen sind für uns ein Mindeststandard. Wenn wir keine Zeit haben, wenn es irgendwelche Probleme gibt, wenn wir irgendwie nicht mehr Zeit investieren können in ein Projekt oder einen Engpass haben, dann fallen wir zurück auf ein Zertifikat, wie zum Beispiel GOTS oder IVN Best. Das sind aber für uns eigentlich nicht unbedingt die Merkmale, die jetzt wirklich einen positiven Impact sicherstellen. Um das zu gewährleisten, gehen wir eigentlich in eine andere Richtung. Das sind dann eher sehr enge regionale Partnerschaften. Also sehr viel von unseren Materialien kommen aus der Region oder aus Europa. Und wir gehen da eigentlich mit sehr unabhängigen kleinen Partnern wirklich in die Tiefe. Also unsere Wolle kommt von Nordwolle, von Marco Scheel, der jetzt seit vielen Jahren, also wir haben quasi gleichzeitig angefangen und arbeiten auch schon seit 10 Jahren zusammen, der Wolle sammelt von Schafen aus der Region, erstmal Norddeutschland, die nicht genutzt wird von der Industrie. Das heißt, das ist Wolle, die wunderbar geeignet ist, daraus ganz tolle Materialien zu machen, die aber für die Industrie nicht so spannend ist, weil sie zum Beispiel dunkelbraun ist. Das lässt sich nicht so gut färben. Also, ne, holt man sich lieber die Wolle von den weißen Merino-Schafen aus Neuseeland oder Australien. So, das heißt, es gibt überall ganz wertvolle Rohstoffe, die wir auch relativ regional erzeugen können, die oft so gar nicht genutzt werden. Oder wo man zusammen mit Landwirten dann regenerative Praktiken anstoßen kann, wo man regionale Vernetzung unterstützen kann, wo man kurze Transportwege auch unterstützen kann letztendlich. Aber vor allen Dingen eben eine regionale Fertigung, weil davon ist sehr, sehr viel abgewandert nach Asien. Und da geht uns Wissen verloren, da geht uns Qualität verloren. Und genau, das versuchen wir sehr stark zu unterstützen. Und es geht uns eben immer darum, wo kommt das Zeug eigentlich her? Also wo kommt die Faser her? Was ist der Ursprung dieser Faser? Weil da eben, da drumherum können wir Projekte aufbauen, die sehr viel Sinn schaffen. In der Produktion hattest du auch gefragt, soll ich darauf nochmal eingehen oder hast du
ja, gerne, kannst du schon. Also nochmal kurz so wegen regionale Lieferkette finde ich halt auch immer den Vorteil, ihr könnt auch einfach schneller handeln und agieren. Ne? Also ich weiß nicht, ob euch das vielleicht während Corona auch einen Vorteil gebracht hat, weil da sind ja auch ganz, ganz viele Lieferketten einfach zusammengebrochen, ne? Die ja dann halt in Asien platziert waren. Das finde ich halt auch immer einen Vorteil auf jeden Fall.
Absolut, genau. Und trotzdem ist es alles nicht ganz einfach. Wir sind jetzt in der Produktion der Schuhe mittlerweile nicht nur noch in Portugal, sondern eben auch in Vietnam. Und das hat viele Gründe. Aber vor allen Dingen ist es so, dass gerade in unserem Bereich der Textilschuhe sich Asien so viel weiterentwickelt hat in ihren Fähigkeiten und Kompetenzen. Und da hängt Europa wirklich sehr stark hinterher. Also wir sind immer noch spezialisiert auf, sagen wir mal jetzt recht klassische Lederschuhmacherei, aber eben sehr viel weniger auf Textil. Und das hat tatsächlich auch zu vielen Problemen geführt für uns. Also wir haben sehr viele Qualitätsprobleme gehabt, die nicht daran gelegen haben, dass wir nicht immer das Beste ausgewählt haben, dass wir nicht immer da einen sehr großen Fokus drauf gelegt haben und nicht immer, ne, auch vor Ort gewesen sind, um eben diese Dinge sicherzustellen, sondern wirklich mit einer dann doch fehlenden Kompetenz oder Spezialisierung auf bestimmte Dinge, fehlende Maschinen zum Beispiel in einem bestimmten Bereich. Das heißt, also wir sind jetzt vor allen Dingen eben aus Qualitätsgründen, und das klingt so komisch, ne, weil man immer denkt, Qualität ist Europa und ne, das andere ist billig. So ist es tatsächlich schon lange nicht mehr. Wir sind aus Qualitätsgründen nach Vietnam gegangen, weil wir dort einfach Partner mittlerweile haben, die ja einfach sich anders spezialisiert haben. Ne, es ist jetzt gar nicht irgendwie, dass die das eher wollen und dass wir das in Portugal, also dass da kein Interesse daran gewesen ist, sondern es ist wirklich einfach eine Spezialisierung. So. Das ist ein großer Grund für uns. Wir haben dort auch Partner, mit denen wir wirklich sehr gut Innovationen weiter vorantreiben können, was auch sehr, sehr wichtig ist natürlich für uns in dem Bereich. Es gibt mittlerweile viel Wettbewerb auch in unserer Nische. Und deswegen war das ein Schritt, den wir jetzt einfach haben gehen müssen.
Ja gut, kann ich mir auch wiederum gut vorstellen. Also so schade irgendwie, ne? Dass also die EU da wieder mal ein bisschen hinterherhängt. Ja, dann hat man da halt keine anderen Möglichkeiten, das stimmt. Also da stehen wir uns dann leider manchmal so ein bisschen selber irgendwie im Weg, ne? Also das ist das Problem.
Ja, also genau, und es ist traurig auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ne, also alle Partnerschaften bringen natürlich auch etwas. Also du bringst ja, ne, Wirtschaft auch in andere Regionen und Chancen, und also letztendlich, wenn man globaler denkt oder handelt, kann das natürlich auch, also es ist auch ein Geben und Nehmen auf der Ebene. Es ist für uns tatsächlich sehr, sehr aufwendig, weil wir alles mit dem Schiff transportieren möchten, natürlich aus Nachhaltigkeitsgründen. Das ist in der Branche gar nicht so üblich, wie wir dann festgestellt haben.
Ach so, in der Schuhbranche meinst du so generell?
Genau, also dass das Ware mit dem Schiff hierher kommt, eventuell ja, dass Materialien mit dem Schiff dorthin geschickt werden, um dann dort verarbeitet zu werden, das gibt es in der Regel nicht. Und unsere Partnerschaften gehen ja weit über die Produktionspartnerschaften hinaus, eben auch, wie ich eben erzählt habe, ne, eben auch zu den Materialpartnerschaften und Lieferantenbeziehungen. Und deswegen halten wir da auch fest an diesen tollen Materialien, die wir entwickelt haben, auch gemeinsam. Genau, und die müssen jetzt mit dem Schiff nach Vietnam. Was übrigens, und das fand ich auch sehr spannend, was den CO2-Fußabdruck betrifft, ist die Verschiffung von hier nach Vietnam. Hat genauso viele Emissionen, wenn du das jetzt auf das Paar Schuhe herunterrechnest, oder von Vietnam hierher, wie der LKW von Portugal zu uns.
Okay.
Also das ist auch so ein bisschen, ne, etwas, was man sich, glaube ich, nicht so ganz klar macht. Also das ist jetzt eben rein auf die Emissionen. Natürlich gibt es auch noch andere Dinge, die man beachten muss bei so einem langen Transport und überhaupt beim Schiffstransport. Aber das ist jetzt zum Beispiel eine Sache, die mir gar nicht so klar gewesen ist, dass ein LKW eben auch ganz schön verbraucht, wenn er da so.
Ja, hätte ich jetzt, glaube ich, auch nicht so spontan gedacht. Also wenn man mich gefragt hätte, okay, wer verbraucht da mehr? Ja, spannend. Also damit beschäftigt ihr euch dann wahrscheinlich auch im Detail. Gut, Nachhaltigkeit ist bei euch ja sowieso, steht ja sowieso an oberster Stelle mit solchen, ja, Daten und Zahlen, dass ihr da wirklich dann auch stimmt, ich springe jetzt schon wieder so ein bisschen, ihr seid ja auch B-Corp zertifiziert, von daher müsst ihr euch wahrscheinlich dann ja auch damit so ein bisschen mehr beschäftigen. Hast du da noch so ein paar interessante Beispiele davon?
Genau, also es sind unheimlich viele Felder, mit denen man sich beschäftigen muss. Ne? Das eine, was ich gerade beschrieben hatte, ist das Sourcing, also wo kommen die Materialien überhaupt her? Das ist übrigens auch sehr, sehr unüblich in der Schuhbranche. Da wird in der Regel, werden Schuhe bestellt und die Produzenten kümmern sich um den Einkauf von Materialien nach bestimmten Kriterien. Wenn Unternehmen einen Schritt weitergehen, dann haben sie vielleicht noch irgendwo dann nominieren sie ein Material, was sie gerne einsetzen möchten. Und wir gehen wirklich rein bis auf den Anbau zum Teil der Materialien oder ne, die Weberei. Und also das sind wirklich sehr, sehr enge Partnerschaften. Aber es ist natürlich auch extrem aufwendig und kostet uns viel Zeit und damit natürlich auch Geld. Dann ist der nächste Bereich ist natürlich die Produktion. Qualität und Nachhaltigkeit, also Langlebigkeit, sind eigentlich die Hauptthemen, wenn man sich das aus einer Nachhaltigkeitsperspektive anschaut. Aus diesem Grund eben auch jetzt dieser Move nach Vietnam, um einfach nochmal eine andere Langlebigkeit herzustellen auf Qualitätsebene. Und dann hast du den ganzen Bereich der Kreislaufwirtschaft, also welche Materialien können hinterher auch weiterverwendet werden. Da sind wir im Bereich unserer Sohlen schon relativ weit. Wir können unsere eigenen Sohlen wieder recyceln und die unserem eigenen Sohlenkreislauf wieder zuführen. Das ist natürlich jetzt mit neuen Produktionspartnern, ne, muss man da neue Prozesse auch wieder aufbauen. Aber das ist eigentlich etwas, wo wir, weil wir da sehr sortenrein arbeiten von Anfang an, da auch schon sehr schnell Fortschritte machen konnten, die, glaube ich, für andere Firmen sehr viel schwieriger sind, weil die oft sehr unterschiedliche Materialien einsetzen. Also das ist bei uns dann sehr, sehr klar. Schwieriger wird es, wenn du in Richtung des Recyclings der Obermaterialien gehst. Da braucht man eigentlich Industriepartner dafür und da ist es zum Teil noch leider noch nicht so weit. Dann geht es um Partnerschaften, es geht um Beziehungen auch innerhalb des Teams, also ne, auch da spielt natürlich Nachhaltigkeit, also wie geht man mit Menschen um, was für eine Art von Kultur möchten wir haben, wie wollen wir zusammenarbeiten, wie geht's uns dabei. So, das sind alles Felder, mit denen wir uns sowieso beschäftigt haben und deswegen ne, war die B-Corp-Zertifizierung eigentlich nur für uns. Dann nochmal, lasst uns das mal von außen betrachten lassen, wo haben wir eventuell noch Lücken, wo können wir noch mehr machen, aber wo sind wir auch einfach schon wirklich sehr gut. Deswegen machen wir das einfach nochmal, um diesen objektiven Blick drauf zu bekommen. Und insgesamt ist es aber tatsächlich so, dass in Zeiten, wo es wirtschaftlich schwieriger wird, wie jetzt eben in den letzten Jahren durch multiple Krisen, dass man schon merkt, und das ist sehr, sehr schade, dass das auch ein Luxus ist, sich mit diesen ganzen Themen zu beschäftigen. Und dass Unternehmen, die das nicht tun, dann durchaus einen Wettbewerbsvorteil haben. Und das ist schon, also da finde ich, haben wir Rahmenbedingungen geschaffen in der Wirtschaft, die einfach nicht zuträglich sind, wenn wir wirklich nachhaltiger wirtschaften wollen. Also man kann das eigentlich ein Unternehmen nicht zum Nachteil machen, dass es das tut. Das ist aber de facto gerade der Fall.
Ja, das ist ganz spannend, was du da auch sagst, dass es halt auch so ein Luxus geworden ist. Und ach, mich nervt das auch wirklich immer wieder, dass es immer dieses Auf und Ab halt mit den Themen geht und immer auch diese Frage gestellt wird, so brauchen wir das alles irgendwie noch? Also genau, nicht ob wir es brauchen, sondern wie sollte man halt vielleicht eher fragen. Und es ist ja auch völlig okay, wenn nicht jedes Unternehmen gleich da volle Power irgendwie reingibt. Aber es kann halt nicht sein, wie du sagst, dass Unternehmen, die sich da so, sag mal, gar nicht mit beschäftigen, wirklich einen Wettbewerbsvorteil haben. Ne? Eigentlich sollte es halt ja eher umgekehrt sein. Und das ist echt schade und auch gerade mit den ganzen Regulierungen. Ich muss gestehen, ich bin ja so eher halt wirklich aus dem Textilbereich. Ich weiß gar nicht mit den Regulierungen. Wie ist das in der Schuhbranche? Gut, Lieferkettengesetz ist auch relevant mit Sicherheit für euch. Ich bin jetzt gerade bei der hier die neue erweiterte Herstellerverantwortung, die EPR, weiß ich jetzt gar nicht ganz genau, wie da Schuhe auch mit abgedeckt sind zum Beispiel.
Ja, also genau, das sind Regulierungen, die kommen, die aus meiner Sicht auch sehr wichtig sind, grundlegend. Das ist immer, ne, das Ausrollen passiert natürlich so Stückchen für Stückchen und erst sind die Großen dran und dann kommen die anderen irgendwann. Das ist oft sehr schwer, das von der Seite wirklich daraufhin planen zu können. Und aus meiner Sicht ist es auch so ein bisschen, ich glaube, wir packen das Problem eigentlich von der falschen Seite an. Also es geht immer um Schadenminimierung. Wenn wir uns Nachhaltigkeit anschauen, geht es immer um Schadenminimieren, um Unternehmen zur Verantwortung zu zwingen. Weißt du, so, es ist so, das Spielfeld ist irgendwie gesetzt und dann versucht man auf diesem Spielfeld jetzt irgendwie zwangsläufig doch nochmal eine Linie irgendwie ein bisschen klarer ins Gras zu zeichnen. Und die Unternehmen dazu zu zwingen, etwas zu machen. Und gleichzeitig ist es eben so, dass wir in der Preispolitik, in der Steuerpolitik eben darauf gar nicht achten. Das heißt, das Problem ist doch eigentlich, dass ein Produkt, was in der Herstellung der Gesellschaft was Gutes tut, ja, oder deutlich weniger Schaden anrichtet, das sollte doch hinterher im Regal, wenn es da steht, das günstigere Produkt sein. Also ich kann doch nicht die Verantwortung auch auf die Konsumenten, Konsumentinnen abwälzen. Weißt du, dieses so, ihr müsst entscheiden, was besser ist und dann müsst ihr entscheiden, dafür mehr Geld auszugeben, weil ihr seid ja gute Menschen. So, ihr macht ja alles richtig. So, ihr dürft euch dafür auf die Schulter klopfen. So, in Zeiten, wo das Geld knapp ist, kann ich das oft gar nicht so entscheiden. Das heißt, ich müsste doch eigentlich eine Rahmenbedingung schaffen, in der ich sage, okay, wenn ihr bestimmte Dinge tut, freiwillig, dann bekommt ihr dafür auf einer anderen Ebene Vergünstigungen oder andere Steuersätze oder was auch immer, sodass ihr hinterher das bessere Produkt zu mal mindestens dem gleichen Preis, wenn nicht sogar im günstigeren Preis anbieten könnt. Und andersherum, diejenigen, die gesellschaftliche Kosten verursachen, und zwar massiv, denen werden die auch irgendwo in Rechnung gestellt. Das heißt, deren Produkt wird automatisch teurer. Wenn ich diesen Hebel ansetze, dann habe ich doch eine intrinsische Motivation quasi geschaffen, ne, oder also auch einfach den Raum, dass sich Unternehmen damit beschäftigen können, wie sie es besser machen können. Denn ich glaube, die meisten wollen das durchaus tun. Also ich glaube, ne, so, es ist einfach nur die Bedingungen, die wir geschaffen haben, ermöglichen das gar nicht, weil es hinten dann einen Preiskampf gibt. So, und genau, das müssen wir ändern, nicht irgendwelche großen, ne, Strafen einführen oder so.
Ja, nee, hast du absolut recht. Und das hatte ich auch schon öfter mal als Thema. Also, dass man zum Beispiel dann wenigstens die Mehrwertsteuern vielleicht reduziert dann für wirklich nachhaltige Produkte, muss man dann halt immer nochmal gucken, glaube ich, okay, ja, wie stuft man die dann ein oder wie bewertet man die dann? Das würde dann auch wieder ein bisschen tricky werden, aber bin ich auch absolut bei dir. Nicht die Leute bestrafen, die sich eh da schon drum kümmern, vielleicht auch ohne Zertifizierung oder so, und den anderen halt einen Vorteil irgendwie geben. Ne? Also das finde ich auch ein bisschen schwierig und gerade auch mit den Regulierungen wissen wir natürlich auch, dass da kleinere Unternehmen auch einfach strugglen, weil sie auch gar nicht die Manpower haben, das dann halt alles wirklich so zu bearbeiten, wie es dann gefordert wird. Ne?
Ja, ich finde, du machst es immer schwierig, du machst diese Themen schwierig und irgendwie, man nimmt auch so ein bisschen die Motivation und den Spaß raus, weil eigentlich ist es doch toll. Also die tollsten Projekte, die wir gemacht haben, waren eben solche, wo man merkt, hey, wenn wir das jetzt machen, da sind Menschen, die total davon profitieren, da ist eine Region, die davon profitieren kann, da ist ein Boden, dem es hinterher besser geht. Ja, also das sind doch, also wer hat denn daran keine Freude? So, das heißt, ich finde auch die Incentivierung ist irgendwie eigentlich von der falschen Richtung angepackt. Genau, und es ist ein schwieriges Thema, aber ne, weil du auch eben meintest, natürlich muss es dann alles nachgehalten werden und man muss dann wirklich, ne, doll reinschauen. Schau dir mal unser Steuergesetz an. Also wenn wir das hinbekommen, ja, wenn wir so, ja, wenn man mal überlegt, ja, was da ja, alles reinfließt an, ne, also wenn wir das ein bisschen drehen würden und uns eben andere Dinge anschauen würden da auch, also ich glaube, wir können das schon.
Das glaube ich auch, auf jeden Fall. Ja, müsste es dann noch ein paar mehr geben, die das einfach fordern, wahrscheinlich auch, ne? Momentan drehen wir uns ja echt immer so im Kreis so ein bisschen, ne? Das ist so schade, irgendwie, dass wir da wirklich nicht vorankommen und immer wieder eher ein paar Schritte zurück als nach vorne irgendwie gehen, ne? Also ich sehe das ja auch wirklich so in der, sag ich mal, Fair Fashion Bubble dann ja auch immer so drin. Aber gut, da wollen wir jetzt gar nicht weiter negativ drüber reden. Wir wollen ja noch ein bisschen was hören, was ihr so Tolles irgendwie bei Whitling halt macht. Arbeitet ihr auch damit transparent eure Lieferkette, euer eurer Zielgruppe, euren Kunden irgendwie darzustellen. Gut, jetzt würde ich so Richtung digitaler Produktpass fast schon so ein bisschen gehen. Habt ihr euch damit schon beschäftigt?
Ja, auf jeden Fall. Also da ist auch ganz viel schon angelegt und ganz viel schon dokumentiert natürlich. Das machen wir jetzt auch schon seit einiger Zeit. Genau, wir sind gerade, es ist eher punktuell, dass wir sagen, ne, hier, das ist das Material, das ist der Background, hier ist dieses Material, das ist der Background. Also wir haben uns erstmal auf unsere Kernhauptmaterialien fokussiert. Aber wie eben auch schon gesagt, so ein Schuh besteht aus sehr vielen Einzelteilen und um das dann, ne, komplett rund zu machen, da steckt auch noch dann ein Ticken Arbeit drin. Aber das ist alles, wie gesagt, genau, digitaler Produktpass, das ist alles angelegt und das macht auch Freude. Also so, das ist nicht etwas, wo wir denken, ach Gott, jetzt muss man das irgendwie machen, das ist ja auch spannend. Genau, aber es ist natürlich auch, wenn, ne, jetzt so ein Umzug nach Vietnam ist enorm aufwendig. Da sind wirklich sehr viele Teams sehr lange mit beschäftigt. Und das bringt natürlich auch mit sich, dass man an der einen oder anderen Stelle wieder Dinge umstellt oder nochmal anders. Also wenn wir vor Ort das Material in gleicher Qualität bekommen, dann, also jetzt zum Beispiel für die Sohlenmaterialien so, dann stellt man das natürlich um, wo da keine großen Partnerschaften dahinter stehen. Und genau, da ist jetzt, das ist ein bisschen Arbeit, bis man das dann wieder auf dem gleichen Stand hat. Aber das wird kommen, auf jeden Fall.
Ja, glaube ich, also da ist es, glaube ich, auch wirklich wichtig, dass man gute Partnerschaften einfach hat, um dieses Vertrauen halt auch aufbauen zu können, ne? Dass ihr die Daten jetzt nicht irgendwie, sag ich jetzt mal, missbraucht, die ihr dann bekommt von den Lieferanten, sondern wirklich, ja, zweckvoll dann halt auch einfach nutzen wollt, beziehungsweise halt ja auch der eurer Community halt ja auch ein bisschen zeigen wollt, hier könnt ihr mal genau sehen, wo euer Schuh, eure Materialien halt herkommen. Und das hat ja auch dann wieder ganz, ganz viel, finde ich, mit Aufklärung einfach zu tun, um die Kunden, die Kundinnen halt auch einfach mitzunehmen und denen auch dann, ja, doch dann ein bisschen mehr zu erklären, warum dieses Produkt halt einfach auch vielleicht ein bisschen teurer ist, aber dafür einfach auch besser. Also ich denke, das ist halt auch immer ganz, ganz wichtig, dass man die alle dann auch wirklich mitnimmt. Und aber ich bin bei dir, weil du vorhin ja noch sagtest, man kann ja nicht den Kundinnen aufzwingen, eine Entscheidung halt zu treffen. Kaufe ich jetzt das teure oder das günstigere Produkt? Aber man kann, finde ich, echt ganz gut versuchen, sie davon zu überzeugen, okay, das Produkt ist besser, weil es einfach die und die Voraussetzungen erfüllt und das andere halt einfach nicht. Also, aber ja, da sind wir dann wieder so bei dieser ganzen Aufklärungsarbeit, die auch immer noch damit spielt, ne?
Ja, und ich bin mir manchmal gar nicht so sicher, wie viel Aufklärung die Menschen eigentlich wirklich wollen. Also, das ist ja auch alles Zeit und Beschäftigung. Und klar, wenn man da jetzt so ein Faible für hat und sich auch schon auskennt, dann ist es sicherlich spannend und interessant. Also was ich gerade feststelle, ist eigentlich, dass die Leute immer weniger Aufmerksamkeit, immer weniger Zeit haben, immer weniger sich auch mit irgendetwas dann noch auseinandersetzen möchten. Ne? Also was die Menschen gerade von uns wollen, ist ein tolles Produkt, mit dem sie mehr spüren können als vorher, dass sie mit dem Boden verbindet, dass sie, ne, von mir aus auch schmerzfrei laufen lässt, dass ihnen Freude macht. So, ich glaube, wir brauchen gerade auch Leichtigkeit und Freude und positive Themen. Und natürlich sind bestimmte Geschichten aus unserer Materiallieferkette, das sind tolle Geschichten, die kann man auch dann immer verlinken und nochmal sagen, hier, schaut da gerne mal rein oder wenn ihr mehr wissen möchtet. Ne? Also ist auch, wenn Leute proaktiv zu uns kommen, können wir denen auch immer das sofort mitteilen. Aber genau, ich weiß gar nicht, inwiefern Menschen wirklich so tief sonst einsteigen möchten überhaupt. Das heißt, ne, das so in der Breite und für alle alles zugänglich zu machen, das ist dann ein großer Schritt, der aus meiner Sicht oft gar nicht so genutzt werden wird von der Gegenseite.
Ja, könnte auch passieren, leider ja. Ja, wahrscheinlich geht man, ja, oder man darf immer nicht so von sich selber ausgehen, irgendwie, was man gerne lesen oder sehen möchte. Da hast du auf jeden Fall recht. Leute sind mittlerweile so, ja, auch teilweise ja so overloaded einfach mit Social Media Input, dass man dafür manchmal dann gar keine Zeit mehr hat. Ja, vielleicht würde ich mir einfach wünschen, das kann auch sein, dass es so ein Wunschgedanke ist, dass noch mehr Leute sich da einfach so mit beschäftigen, um halt dieses Verständnis auch dann dafür zu haben.
Aber das ist so ein spannender Gedanke gerade, ne? Weil, also ich würde mir das auch total wünschen. Also wir kommen ja her aus einem Storytelling-Ansatz. Also wir haben ja immer viel, viel erzählt, waren sehr, sehr transparent, haben sehr authentisch immer auch hinter die Kulissen blicken lassen, haben diese, ne, all das, was passiert, wenn ein Schuh entsteht, wenn man zusammenarbeitet etc., haben wir immer Menschen dran teilhaben lassen und das hat eine Zeit lang sehr gut funktioniert. Und also auch da, ne, man konnte wirklich so auf Qualität achten. Wie schreibt man schön? Also ein schöner Text ist für mich wirklich Qualität und ist was wert. Das ist, ich verschwende nicht die Zeit der Menschen, die den jetzt lesen, so, sondern ich mache ihnen hoffentlich eine Freude. Fotografie, Videos, wir haben immer extrem viel auf Qualität geachtet. Auch da, auch einfach, weil ich das selber sehr, sehr, sehr mag. Ein tolles Bild. So, und man kommt rein in eine Welt jetzt in den letzten Jahren, die immer, ne, immer kurzlebiger wird, immer unechter, also indem man, ne, auch jetzt über KI, ne, extrem gute, in Anführungsstrichen, Bilder und Videos machen kann oder sehr schnell mit sehr wenig Aufwand. Also es geht immer mehr auf Schnelligkeit und Masse. Also auch dieses Ganze, wie spreche ich Menschen an? Also, ne, am besten irgendwie mit 100 verschiedenen Botschaften in einer Woche. So, das geht alles weg von achtsam, ne, in die Tiefe. Wir haben Zeit dafür. Und also da kämpfe ich schon mit. So dieses, was bedeutet das denn jetzt für Wildling? Müssen wir das Spiel jetzt mitspielen? Müssen wir uns so aufstellen? Müssen wir von bestimmten Qualitätsansprüchen in Bezug auf Text, auf Bild, auf Zeit, die man sich auch für einen Post nimmt, zum Beispiel, müssen wir davon Abstand nehmen? Oder gibt es die Menschen da draußen auch, die darauf eigentlich Lust haben? Aber wir sind so zugeballert mit Zeug. Wir haben so wenig Geduld auch füreinander und das, also ich finde das gerade sehr, sehr spannend, aber es besorgt mich auch, muss ich sagen. So dieses, da gibt's auch Dinge, von denen ich einfach, die ich nicht loslassen möchte gerade. Und ich weiß, dass das gerade aus einer reinen wirtschaftlichen Sicht ist das nicht das Schlauste. So. Ich müsste eigentlich, ne, ganz anders vorangehen da.
Ja, das kann ich mir echt gut vorstellen, Anna. Hat sich denn sonst eigentlich so im Laufe der Entstehung oder im Laufe der Zeit mit Wildlings, in was bei euch ist sich auch an der Vision oder an der Mission bei euch geändert oder auch die Werte, die ihr am Anfang vielleicht für euch festgelegt habt, reflektiert ihr die auch mal regelmäßig und musstet die schon mal anpassen oder so? Da irgendwas, wo du sagst, ja, puh.
Also was sich geändert hat bei uns war, wir hatten am Anfang einen sehr, sehr, sehr starken Fokus auf das Produkt. Das Produkt muss so gut sein, wie es nur eben werden kann. Also jetzt auch wirklich von der Funktion her, von dem, was es für Menschen bringt, vom gesundheitlichen Aspekt, hat sich natürlich sehr, sehr, sehr viel um die Schuhe gedreht. Und dann gab es einen Moment, wo auch ein gewisser wirtschaftlicher Erfolg entstanden ist, wo wir gesagt haben, okay, und da kommt aber jetzt auch eine große Verantwortung mit und wir müssen das jetzt richtig gut machen und auch, ne, weitere Ebenen auftun. Und es geht eben nicht nur um die Schuhe. Also Nachhaltigkeit war auch da am Anfang auch schon wichtig. Ne? Es war wirklich sehr in den Kinderschuhen, auch in dieser ganzen Industrie. Und dann haben wir gesagt, wir müssen das wirklich richtig, also das ist doch eigentlich unsere größte Aufgabe als Unternehmen, auch die Art der Wirtschaft, also, oder die Art, wie wir wirtschaften, zu hinterfragen. Ja, das heißt, wir haben sehr, sehr, sehr viel Zeit, Geld, Aufmerksamkeit, Ressourcen in diese Themen gesteckt, sind da, glaube ich, auch auf einen Stand gekommen, der schon einigermaßen außergewöhnlich ist in dem Bereich. Genau, und dann kommen eben wirtschaftliche Krisen, dann verändert sich ein Wettbewerbsfeld, dann wird auf einmal Erfolg auch nicht über Qualität definiert, sondern darüber, wer mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann, ja, wer mehr Geld in Werbung steckt. Und das ist so ein Moment, wo man halt sagen muss, okay, so, wir haben bestimmte Dinge erreicht, daran halten wir fest und wir müssen leider auch lernen, wie man dieses andere Spiel spielt, denn ansonsten verschwinden wir von der Fläche hier. Na, dann übergeben wir das Feld an Menschen, an Unternehmen, die einfach anders wirtschaften und, ne, damit mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und ich glaube, das sind so äußere Bedingungen und Zwänge. Das eine war eine Möglichkeit, die sich aufgetan hat durch den wirtschaftlichen Erfolg. Und das andere ist jetzt eine Notwendigkeit, mit der wir umgehen müssen. Das bedeutet nicht, dass wir von unseren Werten abrücken. Aber es bedeutet schon einen Unterschied in, sagen wir mal, der Menge von Geld, die ich in solche Projekte stecken kann. So, das hat sich definitiv verändert.
Ja, Kann ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube, es ist halt ja auch immer schwierig, ne, wenn man so anfängt und dann halt immer größer wird und so, okay, wie richten wir uns da dann halt wieder aus und wie gehen wir damit um? Und ich glaube, das ist halt echt immer so ein Kipppunkt. Manchmal funktioniert es oder ja, man geht dann doch wieder eher in sein kleines Umfeld oder so zurück, ne? Also.
Ja, also genau, ich weiß gar nicht, ob das unbedingt was mit Größe zu tun hat. Also bei uns, ne, hat es natürlich im Team Veränderungen gegeben. Also wir waren mal deutlich mehr Menschen. Wir haben sehr viele Menschen auch entlassen in den letzten 2 Jahren. Sind jetzt wieder auf, finde ich, auch einer sehr schönen Teamgröße von 80 Leuten, die sehr, ne, auch überschaubar ist oder auch anders managebar. Also man hat weniger Selbstverwaltung. Eine größere Organisation braucht mehr Verwaltung einfach. Wir sind jetzt wieder schneller, agiler, können uns besser kennenlernen, haben andere Beziehungsqualität wieder untereinander. Aber genau, ich glaube, also das ist nicht unbedingt eine Frage der Teamgröße oder der Unternehmensgröße. Wir sind jetzt auch nicht kleiner als vorher, was die Unternehmensgröße betrifft, also was die, ne, unsere Wirtschaftsleistung betrifft. Aber genau, wir müssen anders wirtschaften als vorher, weil wir, ne, Werbung eben mit berücksichtigen müssen. Wir können es nicht ohne.
Nee, das funktioniert leider tatsächlich ja echt so gar nicht mehr, ne? Aber da ist halt auch so ein Ungleichgewicht, ne? So große Unternehmen können halt sehr, sehr viel Geld dann in Marketing einfach reinstecken und das können kleinere wiederum dann nicht. Also ja, da müsste es auch noch ein bisschen mehr Gleichheit irgendwie auf jeden Fall geben. Wie würdest du denn sonst aber Whitelink jemanden beschreiben, der Whitelink gar nicht kennt? So ganz kurz und knapp, um ihn gleich irgendwie darauf, ja, damit gleich das Interesse geweckt wird. So jetzt mal als Marketing.
Du meinst jetzt, also sagen wir mal, die Person, der ich das beschreibe, die ist potenziell Kunde oder Kundin?
Oder? Könnte potenzieller Kunde werden, okay. Kennt aber Whitelink halt noch nicht. Was wie würdest du Whitelink so ganz prägnant beschreiben wollen?
Ja, wir machen Schuhe, die dich wieder fühlen lassen. So, das ist okay. Das ist das, was wir tun. Wir bringen dich zurück in Kontakt mit deiner Umgebung. Ja, es ist ein achtsames Gehen. Und wir machen das mit wirklich den hochwertigsten Materialien, die du finden kannst. So, ne, es ist alles Reduktion, es ist, wir nehmen alles weg, was nicht gebraucht wird. Es ist weniger Schuh, aber mehr Gefühl.
Weniger Schuh, mehr Gefühl, das finde ich auch richtig gut. Ich finde, da kann man sich auch richtig was drunter vorstellen, auf jeden Fall. Was habt ihr denn so für Whitelink so in den nächsten Jahren noch so geplant? Gibt es da irgendwelche Projekte, Wünsche, die ihr, was ihr umsetzen möchtet auf jeden Fall? Also wenn du darüber schon reden darfst oder kannst.
Auf jeden Fall. Also ne, das eine ist, dass ich gesagt habe, wir haben ganz tolle Partnerschaften. Daran möchten wir festhalten. Das ist eben gerade auch, das ist auch eine, also das müssen wir uns wirklich vornehmen und das ist ein Ziel, so, weil das gerade mit dem ganzen Umzug und mit den ganzen neuen Themen, die kommen, braucht das schon auch seinen Fokus. Das heißt, wir werden nicht weggehen von den Standards, die wir geschaffen haben. So, das ist eine Sache. Dann möchten wir auf jeden Fall die neue Innovationskraft und auch diese Qualität, die wir bekommen durch neue Partner, die möchten wir nutzen, um da auch spannende neue Dinge zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Also da kommen jetzt spannende neue Produkte, sind auch schon in der Pipeline. Da freue ich mich sehr drauf. Und wir werden auf jeden Fall sehr stark daran arbeiten, zu sagen, wir möchten das Geld, was wir für Werbung nutzen, so einsetzen, dass das auch sinnstiftend ist. Also wir möchten nicht nur Meta und Google finanzieren, sondern wir möchten Kultur finanzieren. Wir möchten mit tollen anderen Marken zusammenarbeiten. Wir möchten auf eine Art und Weise sichtbar werden, die für uns funktioniert wirtschaftlich, aber die eben Dinge finanziert, die wir wertvoll finden und nicht die großen Plattformen, die eh schon viel zu viel Kohle haben.
Also besondere Kooperation möchtet ihr einfach eingehen. Ja gut, vielleicht hört das ja jetzt jemand dann auch, der die Podcast-Folge hört. Dann kann er sich ja direkt auf jeden Fall bei dir an dich wenden und dich kontaktieren. Sehr, ja, das finde ich auch mal ganz spannend, weil genau das sagt man ja auch. diese ganzen Themen, die können wir ja gar nicht alle alleine irgendwie auch bewältigen. Und dann ist das, finde ich, immer sehr schön, wenn sich da Kooperationen zusammenstellen, wo man vielleicht auch gar nicht am Anfang dran gedacht hat, aber die sich einfach perfekt ergänzen und auch dabei unterstützen, voranzukommen. Ne?
Absolut.
Ja. Ja, spannend. Anna, gibt es dann sonst noch irgendwas, was du gerne noch den ZuhörerInnen mitteilen möchtest? Ich muss so ein bisschen auf die Uhr nämlich gucken. Also sind wir so fast am Ende. Und vielleicht hast du noch irgendwas, was du sagst, oh ja, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Das möchte ich aber gerne noch loswerden.
Ja, was kann man da sagen? Gemeinsam können wir Dinge verändern. So, es braucht uns alle dafür. Ich glaube, manchmal so, ich bin da in so einem Zwiespalt zwischen, wir haben auch alle wahnsinnig viel zu tun, wir haben wahnsinnig viel, was uns an uns zerrt, was wir machen müssen. Insofern will ich da gar nicht noch einen oben draufsetzen und sagen, wir müssen aber auch noch. Sondern es ist so ein bisschen dieses, lasst uns irgendwie auf dieses Gemeinsame besinnen. Also lasst uns wirklich gucken, wo wir füreinander, miteinander es uns ein bisschen einfacher machen können. Ich glaube, darum geht es ja letztendlich, dass wir uns so ein bisschen diese Last nehmen, die von außen reinkommt, die uns andere Menschen aufdrängen in irgendeiner Form, die uns Systeme aufdrängen, die uns Männer aufdrängen, die gerade krasse Politik machen. So, lasst uns gucken, wo wir ja einfach in diesem Gemeinsamen uns gegenseitig was Gutes tun können, uns gegenseitig helfen, uns gegenseitig unterstützen können, ohne zu müssen, sondern einfach aus diesem, wir machen es uns gegenseitig ein Stückchen schöner.
Ja, ja, das stimmt. Das ist, hört sich auch wirklich gut an. Ja, es ist so ein bisschen teilweise so diese Ellbogen-Generation wieder so ein bisschen durchgekommen, hatte ich auch das Gefühl, also insbesondere so nach Corona war das so ein bisschen, dass jeder erstmal wieder an sich nur gedacht hat. Und ja, ich glaube, da muss man einfach mal wieder von bei rauskommen, dass man mal nach links und rechts auch schaut, irgendwie, was es da noch auf jeden Fall gibt. Ja. Ja, super. Ach, vielen, vielen Dank, Anna. Das war ein ganz, ganz tolle Anschließend ein tolles Gespräch war das auf jeden Fall. Und ja, genau, ich sehe bei dir auch noch immer ein bisschen Sonne im Hintergrund. Dann kannst du heute auf jeden Fall vielleicht noch den Tag irgendwie schön nutzen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für diese super Folge und wünsche dir noch einen schönen Tag. Und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt, würde ich sagen.
Vielen Dank, Sabine. Hat sehr viel Spaß gemacht. Auch dir einen schönen Tag und ich hoffe nicht bis bald.
Ja, bis bald. Bis dann erstmal. Tschüss.
Ciao.
Das war's für heute mit einer neuen Episode von Fair Fashion Talk. Ich hoffe, du konntest etwas Neues mitnehmen und bist inspiriert, deinen eigenen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft zu leisten. Wir haben gesehen, wie vielschichtig nachhaltiges Unternehmertum wirklich ist. Von gesunder Bewegung über Materialentscheidungen bis hin zu globalen Lieferketten und politischen Rahmenbedingungen. Und wir haben gehört, warum es oft nicht am Wollen scheitert, sondern an den Strukturen, die nachhaltiges Handeln noch zu selten belohnen. Auch dein Feedback ist mir sehr wichtig und ich freue mich, wenn du deine Gedanken in den Kommentaren teilst oder den Podcast bewertest. Das hilft mir dabei, den Podcast weiter zu verbessern und mehr Menschen zu erreichen. Alle wichtigen Infos findest du wie immer in den Shownotes. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile den Podcast in deinen sozialen Netzwerken. Gemeinsam können wir noch mehr Menschen für die Themen Fair Fashion und Nachhaltigkeit begeistern. Danke, dass du dabei warst, bleib dran und bis zur nächsten Folge.